Koordinaten: Frau, Mutter, Fotografin. Herzlich willkommen bei Printspiration, dem praktischen Print-Podcast. Heute haben wir einen Ehrengast zu Gast, Frau Beat Knappe. Hallo, Frau Knappe.
Hallo, warum Ehrengast?
Ja, weiß ich nicht, weil es immer so spannend ist, sich mit Ihnen zu unterhalten. Danke. Und deswegen bin ich ganz froh, dass Sie heute hier sind.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung.
Sehr gerne, stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor.
Also, ich bin Beate Knappe, ich bin 75 Jahre alt und seit 60 Jahren Fotografin. Und das mit jeder Faser meines Körpers und meines Lebens bin ich Fotografin. Ich sage immer, das ist die größte Leidenschaft meines Lebens. Es hat nie ein Mann geschafft, diese Qualität in meinem Leben einzunehmen.
Das hört sich ja schon mal sehr, sehr spannend an. Genau, ja, wir haben ja hier schon so ein paar Bücher von Ihnen, die Sie geschrieben haben. Also sind im Moment sind es das zum Beispiel das Knappe 70, das ist vor 5 Jahren entstanden, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ne? Genau, das war das Erste, was ich mit Ihnen gemacht habe. Ja. Und das war, ja, es war eine wunderbare Erfahrung. Und das war 2020, das Jahr, in dem ich 70 Jahre alt wurde. Und ich sollte eine Retrospektive machen. Und dann kam, wie wir ja alle wissen, Corona. Und dann wurde es nichts mit der Ausstellungseröffnung zum 1. Juni. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich doch parallel ein Bildband daraus. Ja. Und das war der Moment, wo ich dann, ich glaube, Sie sind mir sogar empfohlen worden. Ich habe mich schon versucht, heute mich daran zu erinnern. Ich glaube, Sie sind mir empfohlen worden, als ich mit Kollegen gesprochen habe. So sind wir zusammengekommen. Und ja. Es ist ja sehr schwer und sehr groß und sehr viel.
Ja, es ist wirklich ein richtiges, ne? Man sieht das, genau. Ein richtiges Ding. Und, ja.
Also ich finde, es ist wunderbar geworden. Es hat eine tolle Papierqualität. Der Preis des Papiers hat sich, glaube ich, dann verdoppelt irgendwie.
Ja, das ist richtig. Das ist das Papier Olin, wenn ich das mal so sagen darf. Und das ist einfach, da kommen besonders, weil Sie sind ja Schwarz-Weiß-Fotografin, da kommen die Fotos so richtig toll raus auf diesem Papier. Und zusätzlich hat es noch eine Haptik, die wirklich anregt. Also es ist nicht so glatt. Und weil Ihre Bilder sind ja auch nicht glatt.
Nee, das ist nicht. Nein, also das Buch ist total toll. Es ist wirklich ein sinnliches Gefühl, wenn man es in die Hand nimmt. Und die Zusammenarbeit war halt großartig. Also ich habe gerne mit Ihnen zusammengearbeitet. Sie haben mir wirklich sehr viel Tipps gegeben. Also das Buch habe ich nicht selber gestaltet, das hat ein Grafiker gemacht, weil das ging nicht. Das war unglaublich anstrengend für mich damals, in meine Vergangenheit einzusteigen und die Bilder zusammenzustellen. Das war unfassbar anstrengend. Heute bin ich da an einem ganz anderen Punkt. Heute finde ich das sehr spannend, in meine eigene Vergangenheit einzusteigen. Aber damals war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ja. 2019 hat es angefangen, eher zufällig. Und also ich habe ja die längste Zeit meines Lebens analog fotografiert. Und seit 2010 habe ich ja dann ein Porträtstudio für Fotografie eröffnet und habe ja digital fotografiert. Mhm. Und hatte total vergessen, dass ich ja irgendwann mal unglaublich lange analog fotografiert hatte und ich habe jetzt ein riesiges Archiv, ein sehr umfangreiches Archiv. Ich sagte gerade schon, ich würde gerne in eine preiswertere und kleinere Wohnung ziehen. Sie
im Vorfeld schon gesagt, genau.
Aber ich habe zwei Räume, die wirklich voll sind mit Archivmaterial, das ich gerade dabei bin zu sichten.
Ja.
Und die Sichtung dieses Archivs, in dem Zusammenhang bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, auch doch den Kontext meiner Bilder aufzuschreiben. Und in dem Kontext ist halt als ich dann da anfing zu schreiben und schrieb und schrieb, habe ich dann plötzlich gemerkt, dass das mehr wurde als nur der Kontext zu meinen Fotos. Und das ist jetzt so mein aktuelles Projekt, halt meine Autobiografie.
Da kommen wir später nochmal zu. Jetzt machen wir erstmal die Bücher, die schon realisiert sind, fertig. Genau. Also Sie haben dann mit uns zusammen praktisch das Papier ausgesucht. Wir waren da bei dem Olin, bei dem Preis. Das Problem war, dass die Papierfabrik, die das hergestellt hat, in der Zwischenzeit es dann nicht mehr gab. Und dann musste das praktisch neu aufgelegt werden. Und da ist es natürlich in dem Zuge halt sehr teuer geworden, leider. Aber es ist nach wie vor ein großartiges Papier. Und absolut. Ich finde es auch echt schön.
Ich habe noch ein paar Exemplare in meinem Shop. Also es gibt noch ganz wenige, aber es gibt aber noch...
Man kann noch, also es lohnt sich durchaus. Also es ist ein toller Bildband. Man würde das jetzt in der Kamera ja nicht sehen, aber es ist wirklich super. Und auch die Bilder, die da drin sind, sind sehr, sehr interessant. Was hat Sie denn auf die Idee gebracht, diesen Bildband zu machen? Also Sie haben ja gerade schon kurz gesagt, dass es entstanden ist, weil die Ausstellung, zu der Sie eigentlich hin wollten, nicht stattgefunden hat. Und dann ist Ihnen die Idee gekommen, dann mache ich halt ein Ausstellungsbuch im Grunde. Ja.
Ja, also wie gesagt, am 1. Juni 2020 wurde ich 70 und da sollte meine Retrospektive, meine erste Retrospektive eröffnet werden. Und dann wurde klar, das klappt nicht wegen Corona. Also im Oktober hat die Ausstellung dann stattgefunden. Die hat auch dann danach nochmal an zwei anderen Orten oder drei anderen Orten gehangen. Aber es konnte eben nicht am 1. Juni eröffnet werden. Und dann habe ich eben gedacht, dann gibt es ein Bildband. Und das Schöne war, dass ich dann 2020 ja mit Ausstellung und Bildband so beschäftigt war, dass ich im Grunde ja gar nicht mitbekommen habe, dass draußen
Corona war. Was da draußen in der Welt los ist. Ein Glück, weil viele sind ja ganz einsam geworden, wussten nicht, was sie machen sollten und hatten keine Kontakte mehr. Und sie waren so mit sich selbst beschäftigt mit dem Buch. Das ist ja eigentlich super. Ne?
Ja, das war so rückblickend, wenn die Leute immer sagen, denke ich mir, habe ich gar nicht gehabt, das Problem, weil ich habe halt gearbeitet.
Wir haben genug
zu
tun.
Ja, ich habe die Bilder und das alles zusammengestellt. Ja. Ja, und dann war klar, dann möchte ich halt ein Bildband machen und das war wirklich war viel Arbeit, das rauszusuchen. Und auch, also ich hatte auch beim Koordinieren, also wie heißt das, beim Kuratieren hatte ich auch Hilfe, das habe ich auch nicht gemacht, damit war ich total überfordert.
Also haben Sie da jemanden gehabt, der Ihnen zur Seite gestanden und der dann gesagt hat, nimm das Bild und das lieber nicht? Oder
ja, das war, der hat das professionell gemacht, auch auf Rechnung, hat das Buch kuratiert, die Abfolge, und ich habe dann hier und da gesagt, das so nicht oder so doch, aber beim Kuratieren hatte ich Hilfe und das Layout hat auch ein professioneller Grafiker gemacht.
War das jetzt Ihr erstes Buch?
Das war mein zweites Buch. Okay. Also das erste Buch ist 1989 fotografiert und 1990 erschienen worden. Okay. Das war ein Bildband über Frauen in Chemnitz. Das Buch gibt es nicht mehr im Buchhandel. Mhm. Das war zum Anlass der Wiedervereinigung, bin ich halt nach Chemnitz gereist, um dieses Thema handhabbar zu machen. Das war mein erster Bildband, Frauen in Chemnitz. Mhm. Also 1990 ist der erschienen.
Na, da gab es uns ja noch gar nicht, das konnten Sie mit uns gar nicht drucken.
Und dann ist das jetzt wirklich, das war dann mein erster Bildband, ja.
Ja,
und das
super.
War wirklich, es gibt noch ein paar Exemplare davon, aber ich finde es nach wie vor ein wunderbares Buch und das war eine wunderbare Zusammenarbeit mit Ihnen.
Also auch irgendwie das jetzt von Chemnitz, also von der Wiedervereinigung jetzt und jetzt mit Ihrem 70. Geburtstag und der Corona-Zeit, irgendwie scheint es ja immer ganz besondere Ereignisse zu geben, wenn dann dieses Ding wieder rauskommt. Ne?
Ja, das war so. Jetzt die dann folgenden, da gab es dann nicht mehr diesen zeitlichen Zusammenhang, aber da ist es so gewesen, ja.
Ja, wir haben dann ja auch das zweite Buch realisiert, das ist dann ja ein ganz anderes Format auch geworden.
Genau.
Ist auch ein bisschen Sinn, aber da hängt, glaube ich, Ihr Herzchen ganz besonders dran auch. Ne?
Das würde ich so nicht sagen, aber es markiert einfach einen Wendepunkt. Es markiert eigentlich so das Ende einer Entwicklung im Grunde. Also das Buch heißt I Can Make a Rhythm of Confusion in Your Mind. In meiner Autobiografie beschreibe ich auch, wie ich zu diesem Titel gekommen bin. Und das sind Aktfotografien, Porträts und Stillleben. Und das in der Kombination, es ist eine recht ungewöhnliche Kombination. Ich musste es machen. Ich habe ja in diesem Jahr entdeckt, dass ich auch ADHS-Anteile habe und lebe. Und bei der Arbeit an diesem Buch, also war ich so in diesem Hyperfokus drin, dass ich wirklich alles um mich herum vergessen habe und nur an diesem Buch gearbeitet habe. Es gibt vorne einen Text und, glaube ich, hinten einen Text oder hinten gibt's, glaube ich, nur meinen Lebenslauf als Text und es gibt einen Text, wo ich erkläre, was mich dazu geführt hat und im Grunde ist es auch eine Art Selbstporträt, habe ich irgendwann gesagt. Also das ist so und es ist... Also rückblickend kann ich sagen, das ist ja vor 3 Jahren haben wir das gemacht, war das so, dass wo alles so zusammenlief und auch meine Geschichte, also als Porträtfotografin und ich hatte dann irgendwann ja auch zufällig das Stillleben entdeckt, was ich nie auf der Agenda hatte. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Stillleben fotografiere. Das kam dann irgendwann und irgendwann musste ich dieses Buch machen. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Also ich musste es einfach machen. So und dann, das finde ich eben auch sehr schön. Da haben wir ja erfahren, dass da gab es das tolle Papier nicht mehr in bezahlbar, aber das Papier, was wir hier genommen haben, ist eigentlich auch ein sehr schönes.
Ja.
Das ist auch ein reiner Bildband und den habe ich selber gestaltet, also auch das Layout selber gemacht. Und es war eine hochspannende Arbeit, hat mich auch vieles gelehrt und ist wieder ein sehr schönes Buch geworden, kann man nicht anders sagen.
Also auch mit Hardcover und Fadenheftung.
Genau, Hardcover und Fadenheftung. Ich bin da etwas pingelig in solchen Sachen, weil ich einfach möchte, dass das auch schön wird. Also ich finde, dass...
Sie stecken da so viel Liebe rein, das spürt man. Aber wenn Sie schon alleine, wenn wir Sie davon erzählen, da spürt man ja richtig, da da steckt Leben drin, da steht auch ihre Geschichte hinter.
Und ja, also das ist ja, also Fotografie ist ja nicht nur mein Beruf. Also, oder Fotografie war ja nie nur mein Beruf. Das war, ist mein Leben. Also das kann ich nicht anders sagen. Und ich finde es auch, dass die Wertschätzung der eigenen Arbeit gegenüber, die muss ich auch irgendwo ausdrücken. Und die drückt sich dann für mich eben auch aus, indem ich es in so einen hochqualitativen Druck bringe. Ja. Weil ja, es gibt davon auch noch, vor weniger, aber es gibt auch noch einige Exemplare davon in meinem Shop. Schön. Aber das ist, es hat, ich hätte es gerne doppelt so groß gehabt. Eigentlich war es auch so angelegt, aber das hätte ich nicht bezahlen können.
Ja, das ist das dann immer. Ne?
Ja, und es sind auch die Käufe. Also ich meine, man muss ja gucken, also den Verkaufspreis von dem Buch ist das eine und das hätte zum Beispiel nicht genauso viel kosten dürfen wie das.
Natürlich nicht. Das ist ja wesentlich umfangreicher und so. Es ist ja auch vom Druck her dann weniger und dann wird es natürlich auch günstiger. Ne?
Aber das,
wobei diese Aufmachung halt, es ist halt ein richtiges Buch und ein richtiges Buch ist von einem richtigen Buchbinder gemacht und dann ist das natürlich auch individuell und nicht in einer 100.000er Auflage, sondern eher kleine Auflagen und dann,
Aber ich finde, also da legen Sie auch sehr viel Wert drauf, dass Sie auch so eine kleine Auflage wirklich professionell betreuen und dass die gut wird und ich finde, also ich könnte mir auch gar nicht, ich könnte mir das nicht anders vorstellen, also ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Ich hätte es nicht anders haben wollen, sagen wir so.
Ja, genau.
Ich hätte es nicht anders haben wollen. Wir haben jetzt auch noch irgendwie so ein Badge, wir haben es auch umweltfreundlich gedruckt, glaube ich. Ne?
Richtig, das war das erste FSC. Genau,
also wir haben das war auch noch.
Mit FSC-zertifiziertem Papier gemacht. Und
genau,
damit es halt auch trotzdem, es ist ja auch sowieso ein Buch, was nachhaltig ist. Nachhaltigkeit heißt ja nicht immer nur, dass das Papier oder die Machart nachhaltig, sondern dass es nachhaltig in die Hand genommen wird. Und das ist ja das, was bei dem Buch eigentlich sowieso schon von per se, von oben herab dann nachhaltig
ja,
ist. Also das ist, wenn einer sich so ein Buch kauft, das schmeißt er ja nicht weg.
Nee, das schmeißt
das guckt
nicht
er
weg.
Sich, das nimmt er immer wieder in die Hand.
Ja.
Da habe ich eine gute Frage. Welches Buch nehmen Sie denn immer wieder in die Hand?
Also ich muss manchmal eins meiner Bücher in die Hand nehmen, weil ich die Zahlen meiner Biografie nicht im Kopf habe.
Okay.
Die muss ich dann nachschlagen.
Das ist ja auch cool.
Ich habe mir jetzt einen Ausdruck gemacht davon, damit ich habe einfach zu Zahlen ein unglaublich schlechtes Verhältnis.
Ja, ja.
Aber ich habe eine riesige Bibliothek zu Hause. Ich habe natürlich auch unglaublich viele Fotobücher, weil das war immer, das brauchte ich immer. Das war die Nahrung, die ich brauchte, mir Fotobücher. Also ich habe ja angefangen, da gab es noch kein Internet. Ne? Heute kann man einiges nachgucken. Ne? Aber ein Buch in die Hand zu nehmen, es ist so, aktuelle Bücher, die ich habe, die sind so, die nehme ich in die Hand und dann falle ich auch in eine komplett andere Welt. Da bin ich weg aus dieser Welt und gucke mir die an und bleibe dabei auch. Und also Bildbände.
Ja.
Ich bin ein Hörbuch-Fan, also ich lasse mir gerne ein Buch vorlesen, das mag ich sehr gerne, aber Bildbände, da falle ich rein. Und die gucke ich mir auch immer wieder an. Wie gesagt, ich habe eine unfassbar umfangreiche Bibliothek.
Haben Sie denn ein Lieblingsbuch?
Nee. Also kann ich nicht sagen. Also ich hatte, also es ist abhängig von dem Moment. Also als ich dieses Buch geschenkt bekam mit den Stillleben, also es ist ein Schweizer Fotograf, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, darum kann ich ihn jetzt nicht nennen. Der hat Akt und Stillleben kombiniert und das hat mich so fasziniert. Ja. Das habe ich unglaublich gerne in die Hand genommen und wenn ich das in die Hand nehme, dann bin ich auch wirklich in einer anderen Welt. Also das ist auch so. Und
das ist ja das Schöne, dass man dann wirklich abtauchen kann.
Ja,
ne? Man wird nicht abgelenkt, man kann sich ganz in Ruhe mit einem Buch hinsetzen, ne? Was weiß ich, macht sich einen Tee oder nimmt sich sonst irgendwas Schönes und setzt sich hin und sagt so, jetzt nehme ich mir die Zeit. Und das finde ich an Büchern halt auch immer so toll. Das geht natürlich besonders gut mit Fotobänden. Dann kommt man ja in die andere Welt. Ne?
Absolut. Und ich mag es auch gerne. Und ich nehme mir auch immer wieder mal ein Buch in die Hand. Und wenn ich auch vor allen Dingen, das sind ja alte Bücher, das sind ja Bücher, die habe ich vor 20 Jahren und 30 Jahren gekauft. Dann begegnet mir doch eine Fotografie, die ich heute seltener sehe. Also das, was ich schade finde.
Ja.
Und ich habe mich, seitdem ich kein Studio mehr habe, habe ich mich auch wieder mit meinen Wurzeln beschäftigt. Das heißt, ich bin wieder in Ausstellungen gegangen und habe mich wieder mit den Klassikern beschäftigt und habe auch wieder mal gesehen, wo meine Wurzeln sind als Fotografin. Und das ist auch eben, das spiegeln eben auch diese Bücher wieder, die ich da im Regal stehen habe.
Ja, okay. Und Ausstellung ist dann das nächste Thema. Sie stellen ja auch aus.
Ja, ja. Ich war jetzt im März, war diese Ausstellung, die ich in Chemnitz fotografiert habe. Nach 35 Jahren wurde die mal wieder in Chemnitz ausgestellt.
Okay.
35 Jahre.
Wahnsinn.
Und die Bilder, die ich da ausgestellt habe, das waren die Abzüge, die ich tatsächlich vor 35 Jahren gemacht habe.
Okay.
Also damals hing die, also das war als Ausstellung und Buch konzipiert, diese Frauen in Chemnitz, Bestandteil heißt das Projekt, hing einmal in Chemnitz, im Rathaus in Düsseldorf hat es gehangen, in der Staatskanzlei hat es gehangen und an, glaube ich, 15 verschiedenen weiteren Orten. Das ist dann als Wanderausstellung auf die Reise gegangen. Ich war nicht bei jeder dabei.
Okay.
Und jetzt eben im März, also die Ausstellung stand in der Lagerbox, gerahmt und war jetzt im März, April wieder in Chemnitz zu sehen. Und das war wirklich spannend. Also auch die Leute, die sich das angesehen haben, ich war bei der Eröffnung da,
ja.
Die sind dann in diese Bilder gefallen und haben sich erinnert, wie das war vor 35 Jahren.
Waren da auch noch Personen, die sie fotografiert haben dabei?
Nee, diesmal nicht. Also die Ausstellung war zweimal, das ist jetzt das dritte Mal in Chemnitz, ja. Als es zum zweiten Mal da waren tatsächlich auch Personen da, die ich fotografiert hatte.
Ja.
Und hatten dann erzählt, wie sich ihr Leben verändert hatte. Das war auch spannend.
Also
jetzt
das ist
nicht
ja natürlich
mehr.
Auch ein super Aufhänger, ne?
Ja.
Um dann nochmal über die Geschichte zu berichten.
Ja.
Also der Fall der Mauer und
ja,
wieder
ja.
Vor allen Dingen waren natürlich auch eins der Ereignisse der deutschen Geschichte der letzten Zeit.
Ja, klar.
Auf jeden Fall. Also schon krass.
Und Chemnitz ist wirklich eine unglaublich schöne Stadt geworden. Also hat dann eine Leichtigkeit. Also Chemnitz war ja immer so eine Industriestadt. Und auch.
War Karl-Marx-Stadt früher.
War früher Karl-Marx-Stadt,
ja, genau.
Der Karl-Marx-Kopf steht Gott sei Dank immer noch da. Ich finde ihn auch sehr schön.
Ja.
Der hat was, so was Leichtes. Und,
ja, das gehört ja auch zur Geschichte dazu. Ich meine,
ja,
man
natürlich.
Kann ja nicht plötzlich alles abreißen.
Ja. Und, aber wie gesagt, ich war jetzt lange nicht da und war jetzt wieder da. Und Chemnitz ist wirklich eine schöne Stadt geworden. Hat sich verändert, lebhaft, bunt, lebendig, offen und. Ja, also das fand, also wie gesagt, spannend fand ich eben, dass das die Abzüge waren. Apropos Nachhaltigkeit, ich habe damals wirklich so sorgfältig gearbeitet, dass die alle noch in einem hervorragenden Zustand sind.
Ja, dass sie die auch so archiviert haben, dass die
ja,
noch
die
in dem
gerahmt.
Zustand
die
sind.
Die stand als Ausstellung, war die gerahmt.
Ja.
Und nach der Ausstellung, also nach dem Ende der Ausstellung, ist diese ganze Serie vom Haus der Geschichte in Bonn angekauft worden. Und die haben die jetzt in ihrem Archiv.
Super, das ist ja super.
Fand ich auch, das hat mich auch gefreut. Also das war auch, das ist auch so, das möchte ich auch noch weitermachen, also ich möchte mein Archiv quasi oder Bestandteile aus meinem Archiv würde ich auch gerne noch verkaufen, weil das wäre die Möglichkeit für mich, ökonomisch über die Runden zu kommen, weil meine Rente macht das unmöglich.
Okay.
Also soll jetzt kein Klagen sein, das ist nur so ein Fakt.
Das sind aber auch doch auch Sachen, die historisch auch einen richtigen Wert haben. Ich meine, Sie haben jetzt noch gar nichts darüber erzählt, was Sie eigentlich fotografieren, das machen wir gleich bei der Biografie nochmal. Lassen Sie uns doch nochmal sprechen, was haben Sie denn sonst noch für Ausstellungen?
Ja, also dann war hier in Düsseldorf, das ist Geschichte.
Mhm.
Da war ich mit einigen Exponaten vertreten und jetzt im September wird die Ausstellung von Düsseldorfer Fotografin, Perspektivwechsel heißt sie, glaube ich.
Okay.
Da geht es nur um Düsseldorfer Fotografin und da bin ich auch dran. Hängt auch ein Bild von mir, da bin ich
super.
Beteiligt an dieser Ausstellung. Das ist witzig, aber es ist die zweite Ausstellung über Düsseldorfer Fotografin. Eine, die ist auch schon 30 Jahre her. Gab es schon mal eine, aber in kleineren Rahmen. Und da gibt es eine nette Anekdote. Und zwar damals, es waren nur Fotografinnen, und zwar Düsseldorfer Fotografinnen, und die saßen zusammen. Und da ging es darum, ob in unserer Biografie wir die Geburt unserer Kinder als einen Punkt erwähnen sollten. Damals war die vorherrschende Meinung, das sei unprofessionell.
Kinder zu haben.
Das zu erwähnen.
Okay.
Das wäre unprofessionell zu erwähnen oder das würde nicht Teil unserer Biografie sein. Ich war total anderer Meinung, weil ich die Geburt meiner Tochter als einen sehr wichtigen Punkt in meinem Leben immer betrachtet habe. Und das fiel mir jetzt wieder ein. Sowas ist heute kein Thema mehr. Also ich weiß, vor 2 Jahren gab es eine Ausstellung vom Female Photo Club hier in Düsseldorf und da hat eine Fotografin mit ihrem Kind auf der Hüfte was zu ihren Arbeiten erzählt. Das fand ich so, das war der visuelle Beweis dafür, dass sich in der Beziehung schon was geändert
getan.
Hatte. Weil, also aber das war, ich glaube, es ist über 20 Jahre her, diese erste Ausstellung Düsseldorfer Fotografinnen. Und da wurde die Meinung vertreten, dass das doch bitte nichts in einer Künstlerinnenbiografie zu suchen hätte, weil das unprofessionell wäre.
Krass, ne? Also ich meine, es gehört ja auch zu einer Entwicklung des Lebens dazu. Würde ein Mann auf so eine Idee kommen, das nicht zu erwähnen?
Ja, ich glaube schon, Männer trennen das. Ich glaube, Männer trennen privat und beruflich sehr stark. Ich glaube auch nicht, dass im Leben eines Mannes die Geburt eines Kindes so eine extreme Wirkung hat wie in unserem Leben.
Das kann natürlich sein. Ja.
So, aber ich finde, also das finde ich schon, also ich fand es wichtig, ganz einfach.
Ich denke auch. Also es ist schon wichtig, auf jeden Fall. Denke ich auch, das ist ganz wichtig. Ja, also das heißt, die Ausstellungen haben halt auch immer einen historischen Wert. Und damit kommen wir doch jetzt vielleicht mal zu Ihrer Biografie. Hier in dem Buch ist es ja auch schon fast eine fotografische Biografie. Und jetzt kommt das neue Buch, da kommt der Text noch dazu. Ist das so einigermaßen richtig zusammengefasst?
Ja, also ich, wie gesagt, ich habe angefangen, also ich sichte gerade mein Archiv, weil in meinem Alter muss man ja an seinen Nachlass denken. Wäre schön, wenn der zum Vorlass wert würde. Ich habe mich mal letztes Jahr wirklich einen Tag lang mit Nachlass und Generalvollmacht und Testament beschäftigt. Danach brauchte ich erstmal eine Woche Urlaub. Das ist, weil das hat ja immer mit dem eigenen Tod zu tun. Das klingt ja immer mit und das ist schon ein Thema. Ich habe mich jetzt mittlerweile daran gewöhnt. Ich fahre jetzt nicht mehr zusammen oder erschrecke nicht, weil wenn man 75 ist, ist das ein Thema, was eigentlich gegenwärtig ist. So. Und in dem Zusammenhang mit der Sichtung meines Archivs und der Erstellung eines Werkverzeichnisses wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich bitte doch mal aufschreibe, in welchem Kontext meine Reportagen, ich habe sozialdokumentarische Reportagen fotografiert, in welchem Zusammenhang, Kontext sie stehen. Und bei diesem Schreiben, bei diesem Prozess des Aufschreibens, das wurde plötzlich so viel, dass ich dachte, das ist ja fast eine Autobiografie. Und dann habe ich weitergeschrieben und weitergeschrieben und jetzt habe ich über rund 200 Seiten DIN A4 große mit meiner Autobiografie voll. Und das ist jetzt das neue Buchprojekt, das ich jetzt aus diesen Texten, die ich da geschrieben habe, aus diesem Manuskript meiner Autobiografie doch bitte von Ihnen ein Buch gedruckt haben möchte.
Ja, wir haben ja eben schon im Vorfeld kurz besprochen, was wir diesmal machen. Das ist ein bisschen anders, weil nicht so viele Bilder drin sind, mehr Text. Was war damals schon das Papier vorhin ausgesucht und geguckt, wie wir am besten drucken und so weiter. Ja, ich bin auch schon ganz gespannt. Und wir haben ja auch schon das Titelbild. Das haben Sie ja schon fertig. Hoppala. Das ist das hier, das ich das mal zeigen kann. Und daher kommt natürlich auch der Titel dieser Sendung, Koordinaten Frau Mutter Fotografin. Sehr, sehr spannend. Wollen Sie dann so ein paar Anekdoten mal erzählen schon aus Ihrem Leben?
Ja, ich kann vielleicht erstmal erklären, warum das Buch Koordinaten und Frau Mutter Fotografin heißt. Als ich das zum ersten Mal bei Instagram veröffentlicht habe, also mein Marketing geht halt auch hauptsächlich über Social Medien. Ja. Und da hat mich ein Mann angeschrieben, hat gesagt, das wird er nicht verstehen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was er daran nicht versteht und warum das für mich wichtig ist. Und mir ist klar geworden, dass Frau, Mutter, Fotografin sind die Koordinaten meines Lebens, weil das Bereiche waren, die immer gleichzeitig stattgefunden haben. Mhm. Ich war nie in der Lage, das zu trennen. Also ich war zwar verheiratet, als ich mein Kind bekommen habe, aber irgendwann war ich dann alleinerziehend und freiberuflich, dann war ich Studentin und wieder freiberuflich und das war immer gleichzeitig. Als Frau und Mutter können Sie das nicht trennen. Das geht, man muss es organisieren, aber trennen kann man es nicht. Und Frau zu sein in dieser Gesellschaft, das kann ich heute mit 75 Jahren mit Fug und Recht behaupten, ist halt was anderes, als wenn Sie ein Mann in dieser Gesellschaft sind. Also wer das bestreitet, der hat ja wohl nicht alle Tassen im Schrank, Entschuldigung.
Ja, natürlich. Das,
also es macht einen Unterschied aus.
Es ist ein Unterschied und ich bin auch der Meinung, es sollte ruhig ein Unterschied bleiben. Es soll nicht alles gleich sein.
Es geht doch gar nicht gleich.
Nee, sowieso nicht.
Also Gleichbehandlung ist eine politische Forderung.
Ist eine andere Sache, genau.
Gleicher Lohn ist, das ist was anderes, das ist das eine, aber wir sind nicht gleich. Das ist schon richtig so, weil ich kann ein Kind bekommen, ich kann ein Kind nähren, das kann ein Mann alles nicht. Nur. Genau. Ich kann auch ein Kind bekommen, ohne den Mann dazu so zu haben. Ja. Jetzt mal provokant gesagt, ich will das, sollte nicht so sein oder so, aber das ist ja alles, also ich denke auch, dass Frau sein...
Ja, aber man kann trotzdem kein Kind kriegen, ohne dass ein Mann irgendwie beteiligt ist, ne?
Ja, aber...
Also es gehört schon, nein, ich meine, beide Parts haben durchaus ihre Berechtigung. Also wir wollen ja jetzt hier nicht, nein. Aber deswegen, man merkt das ja ganz klar, sie fühlen sich schon deutlich als Frau. Und das ist ja auch gut so.
Ja, ne? Also
ihre Arbeit bestimmt auch dementsprechend beeinflusst.
Ja, das merke ich jetzt im Rückblick. Früher war es ja so, dass ich ja die auf die Tatsache, dass ich gebären konnte, reduziert werden wollte. Das wollten wir ja alles nicht. Also die 70er, 80er, 90er Jahre waren ja auch die Zeit der Frauenbewegung. Und der Forderung nach Gleichberechtigung. Wir wollten nie darauf reduziert werden, dass wir Kinder bekommen können. Und heute rückblickend weiß ich eben, dass eine Frau zu sein immer eine Rolle gespielt hat.
Ja.
Also zum Beispiel ja Anekdoten. Also es gibt da eine nette Anekdote, dass ich mal mit einem Magazin oder so über das Honorar eines Bildes diskutiert habe. Und am Ende des Gesprächs sagte der Mann, ob ich denn auch so zu Hause darüber diskutieren würde, wenn die Spülmaschine ausgeräumt werden muss.
Ah, das, weil das Ihre Aufgabe ist.
Nee, er fand die Art und Weise, wie ich mit ihm diskutierte, einfach nicht angebracht.
Okay.
Das war's. Und ich habe das damals, ich habe zwar eine Unverschämtheit, aber ich habe das damals nicht begriffen, wie unverschämt das war, ja?
Ja.
Also, dass ich mit ihm über mein Honorar diskutiere, das ist doch wohl die normalste Sache von der Welt, oder?
Auf jeden Fall. Also, er war der Meinung, er gibt Ihnen was und damit sollen Sie doch bitte zufrieden sein.
Ja, das ist, darüber zu diskutieren, fand er doch irgendwie übertrieben. Ja, ja,
Wahnsinn, ne?
Also, ja, fand ja. Ich, also so, ja. Solche Sachen. Oder es gibt auch die nette, also ich habe für eine Bank gearbeitet, für das Kundenmagazin dieser Bank habe ich einige Reportagen gemacht, mhm. auch mit dem schreibenden Kollegen zusammen. Und irgendwann rief mich der Prokurist dieser Bank an und wollte mit mir was trinken gehen. Mhm. Das habe ich dann abgelehnt, weil ich diese Vermischung von privat und beruflich nicht wollte. Danach habe ich keinen Auftrag mehr von der Bank bekommen. Also so, das kann ich auch erzählen. Also ja. So, das war schon die Realität.
Also schon sehr provokant dann ja. In dem Moment.
Und ich
ne?
war ja auch, also bei meinen sozialdokumentarischen Reportagen war ich auch meistens die einzige Frau vor Ort. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel an den Arbeitskampf bei Krupp in Rheinhausen denke, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert, da es ging, also mittlerweile ist das Stahlwerk wirklich geschlossen worden, aber als es noch ein Stahlwerk war, gab es da eine, und geschlossen werden sollte, gab es da einen sehr, sehr langen Arbeitskampf, eigentlich den längsten Arbeitskampf in der Geschichte der Bundesrepublik. Okay. Und da war ich zu Anfang immer die einzige Frau, nur männliche Kollegen. Zum Ende des Arbeitskampfes gab es dann mal Kolleginnen, die auftauchten, also die dann waren. Also mittlerweile hat sich das sicherlich auch verändert. Aber als ich als Fotojournalistin gearbeitet habe, war ich sehr oft die einzige Frau vor Ort.
Ich glaube, das war auch vor 30, 40 Jahren noch anders. Da war das wirklich eine reine Männerdomäne. Ne?
Ja.
Also Fotografen kennt man, aber Fotografinnen aus der Zeit sind wirklich nicht besonders viele.
Gibt einige namhafte. Barbara ja. Klemm zum Beispiel, die ja. ist ja, glaube ich, die ist nur minimal älter als ich. Mhm. Aber es gab.
Hat ja auch die gleichen Initialen, vielleicht liegt es daran.
Ja, also es war schon so. Also ja. es war schon anders, als Frau diesen Beruf auszuüben. Aber ich wollte eigentlich nie darauf reduziert werden, Frau zu sein. Heute denke ich mir, sehe ich das anders? Wie gesagt, ich bin froh, eine Frau zu sein. Ich kann es ja auch nicht ändern. Doch, ich könnte es theoretisch ändern. Ich will es aber nicht ändern. Das ja. ist ja gar keine Frage. Ich bin ja gerne eine Frau. Und ich habe rückblickend weiß ich auch, dass das immer ein bestimmendes Thema meiner Arbeit war. Also ich habe viele Projekte gemacht. Sie haben ja auch eins da noch in der, ich habe das
ja,
eine,
Sie haben es noch
eine das, Broschüre, ja. Die wir auch gedruckt haben zusammen. Da ging es um die Erkrankung von Brustkrebs bei Frauen. Da habe ich ein Projekt gemacht und eine Ausstellung. Die hat letztes Jahr noch in der Uniklinik in Düsseldorf gehangen als Ausstellung, weil die ist auch, das ist eine fertige Ausstellung und die kann man immer noch ausleihen. Und als ich das Projekt gemacht habe, also als ich Frauen eingeladen habe, sich von mir fotografieren zu lassen, war ich da ziemlich alleine auf weiter Flur. Mittlerweile gibt es da unglaublich viele Fotografinnen, die das Thema auch aufgreifen und auch fotografieren. Und bei den Kunstpunkten habe ich die Sachen ausgestellt und die sind in Düsseldorf. Und da wird vom Kulturamt so ein Bus geschartert, der dann Interessierte von Ausstellungsort zu Ausstellungsort bringt. Und die waren auch bei mir. Und ich hatte die Ausstellung, die hieß zu Anfang Fuck You Cancer. Aber mit Fuck You im Namen bekommen sie keine Reichweite.
Okay.
Und dann habe ich den umbenannt in der Angst, die Haare vom Kopf fressen.
Ja.
Und die Ausstellung hing und da kamen die Besucherinnen und die Leiterin, die Frau, die diesen Bus begleitete, sagte, ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Das Thema ist ja so ein hartes, aber ihre Bilder sind ja gar nicht so schlimm. Und was sie meinte, war, dass ich den Fokus nicht auf die Krankheit lege, sondern auf die Schönheit und die Würde und den Ästhetik. Stolz und die Power dieser Frauen. Und
ja.
das war mir immer wichtig, dass ich, das war mir immer wichtig. Davor hatte ich eine Serie gemacht über Frauen, die ihre Haare nicht mehr färben und sie grau werden lassen. Und da ging es mir auch schon um Würde und um nicht, ja, um sich nicht anpassen. Mhm. Also rückblickend, kann ich feststellen, dass das wirklich so ein Hauptthema meiner Arbeit gewesen ist. Also
ja, Sie haben ja auch noch das andere Buch, das Göttlich-Weibliche gemacht.
Genau, das Göttlich-Weibliche. Das war auch ein Projekt, das habe ich 2018 angefangen. dann aber, glaube ich, nach 6 oder 7 Porträts eingestellt, weil das Thema doch wirklich, das machte immer Knoten in meinem Kopf, wenn ich darüber nachdachte. Ja, auf der einen Seite gerne eine Frau sein und auf der anderen Seite aber dann nicht drauf reduziert werden wollen. Das ist so die Schwierigkeit.
Also, ja, das ist eine Gratwanderung, ne? Auf jeden Fall, kann ja, ich mir gut vorstellen.
Ich kann auch ein nettes Beispiel sagen. Also der weibliche Busen dient, also mit dem weiblichen Busen ernährt man einen Menschen. Also es ist doch ein Körperteil, auf den wir Frauen eigentlich sehr stolz sein sollten oder könnten, weil wir sind in der Lage, einen Menschen zu ernähren, aus uns selbst heraus. Und wenn wir diesen Körperteil zeigen wollen, weil wir stolz darauf sind, dass er zu uns gehört und diese Fähigkeit hat, wird er sexualisiert, weil er als Reiz für männliche Begierde gilt. Das heißt, wir sind gar nicht in der Lage, auf etwas stolz zu sein, was urweiblich ist. Und was wir zeigen, also aus diesem Stolz heraus zeigen würden gerne, unser Körper, der Teil unseres Körpers, der dieses Potenzial hat, einen Menschen zu ernähren, das ist doch etwas Wunderbares. Aber stellen Sie sich eine Frau vor, die sich so anzieht, dass man das sieht.
Ja, ja, es ist ja immer noch, was Sie gerade sagen, auch Stillen in der Öffentlichkeit. Also es ist schon besser geworden, aber auch als ich mein Kind noch bekommen habe, da war das unmöglich, da konnte man das nicht machen.
Unvorstellbar,
da
oder?
Konnte man das auf der Toilette machen, aber nicht im Restaurant. Und das finde ich so schön, dass das jetzt möglich ist. Es gibt doch nichts Friedlicheres, als eine Frau zu sehen, die das Baby stillt, oder? Das ist so ein schönes Bild und das sollte man wirklich dann nicht versexualisieren. Denn das ist es ja eigentlich, was daran stört. Es kann ja sonst nichts stören, also es wie soll das gehen? Es ist der nackte Körper sowieso das Natürlichste von der Welt. Und wie kann man dann überhaupt auf den Gedanken kommen, dass das was mit Sex zu tun haben könnte in dem Moment? Ne?
Ja, da haben Sie, das ist ja genau der Widerspruch, in dem wir Frauen ja leben. Mhm. Also es gibt einen Körperteil, auf den wir wirklich, den wir mit Stolz zeigen könnten, den wir mit Stolz präsentieren könnten. Also denken wir nur an das Dirndl zum Beispiel, meinte ich, in der Form präsentieren man oder durch enge Kleidung. Auf jeden Fall, also weil wir stolz darauf sind, weil dieser Körperteil eben das Potenzial hat, einen Menschen zu ernähren und gleichzeitig können wir es nicht tun, weil es sofort sexualisiert wird. Ja? Und das ist so, aber das ist die Situation. Das ist das Spannungsfeld, in dem sich das Frausein abspielt. Und da habe ich immer schon so meine Probleme mit gehabt. Und das war eben bei das Göttlich-Weibliche, dieses Projekt. Das war so, dass die Frauen alle eine Corsage trugen. Jetzt keine erotisierende, sondern einfach ein weibliches Kleidungsstück, eine Corsage und mit Stoff, der so einen Faltenwurf hatte wie bei Statuen. Mhm. Und sie hatten in der Hand eine Frucht als Symbol. Und ein Kopfschmuck, der variierte, um auch so Vielfältigkeit zu zeigen. Und ich wollte damit eigentlich einen Raum eröffnen, in dem Frauen genau diesen Anteil, eben das Weibliche, zeigen konnten. Und wie gesagt, 2018 hatte ich das Projekt begonnen und dann hatte ich so viel Knoten, weil diese Widersprüche alle da waren, die ich auch nicht lösen konnte, dass ich es aufgehört habe. Und 2021 habe ich dann damit weitergemacht, weil irgendwann bin ich dann wieder auf das Thema gekommen, Frau und Weiblichkeit. Und dann habe ich eine Einladung ausgesprochen und hatte ich eine unfassbare Resonanz. Es haben sich ganz viele Frauen gemeldet und einige haben nach dem Shooting gesagt, Beate, es hat mein Leben verändert. Also so habe ich mich noch nie gesehen und das war wirklich wunderbar. Also es hat wirklich auch was bewirkt.
Ja, und wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ich habe das Buch ja gesehen oder gedruckt natürlich auch. Vielen Dank nochmal. Nein, aber das waren ja jetzt alles nicht Models oder
ja,
so, ne? Sondern
nicht.
Ganz normale Frauen, die sie halt in das Licht gerückt haben, dass die sich besonders fühlen durften.
Ja.
Das waren jetzt nicht die Schönheiten, die Schönheitsköniginnen, wo man denkt, meine Güte, das ist ja klar, dass man die mit dem Göttlich-Weiblichen vielleicht in Verbindung hat. Aber sie haben einfach gezeigt, dass der ganz normale Mensch durchaus auch schöne Seiten hat. Deswegen kann ich das super nachvollziehen, was Sie gerade gesagt haben, dass sich für die Frauen die Welt verändert hat, weil sie sich plötzlich so sehen durften, wie man sich eigentlich sehen sollte.
Ja, also das, was ich eben gesagt habe, mit dem sich präsentieren und stolz darauf sein, wer man ist, das haben die Frauen in dem Moment gespürt. Also ich habe sie auch bei dem Shooting dazu gebracht, sich vorzustellen, dass sie eben Göttinnen gleich sind. Das war einfach, ihnen das einzureden oder sie dahin zu bekommen. Und sie haben es auch ausgestrahlt und sie haben es auch genossen. Und es gab echt das Bedürfnis, so ein Bild von sich zu haben. Ich meine, das spricht ja auch Bände, wenn man sich das mal vorstellt. Die Frauen wollten so gesehen werden.
Ja.
Und diesen Raum habe ich eröffnet. Und wie gesagt, jetzt im Zusammenhang mit meiner Autobiografie schreibe ich ja auch über das, was ich über meine Arbeit, auch über vom Einzelbild zur Serie zum Beispiel. Und jetzt gerade, ich diskutiere das gerade mit einem Freund, dieses Thema, was das bedeutet und in welchem Zusammenhang das steht. Und da wird mir jetzt rückblickend nochmal andere Sachen klar. Das ist das Spannende so beim autobiografischen Schreiben, was ich wirklich jedem empfehlen kann. Egal, ob er Fotografin oder Bäckermeister gewesen ist, es lohnt sich, das zu tun für sich selber, weil man plötzlich einen anderen Blick auf sein eigenes Leben bekommt und Dinge auch eine andere Wertigkeit bekommen. Und dieses Thema gerade das göttlich-weibliche, das beschäftigt mich gerade. Und ich stelle da auch gerade Bezüge her, die hochinteressant sind.
Ja, Sie hatten vorhin schon, als wir uns vorher kurz unterhalten haben, gesagt, dass Sie jetzt ein ganz anderer, durch diese Biografie nochmal einen ganz anderen Blick auf Ihr Leben bekommen haben, dass das Leben doch so sehr reich und so schön war und ein Glück auch noch nicht zu Ende ist, sondern es geht noch weiter. Das fand ich auch schon sehr, also das wäre auch schon ein Anhaltspunkt für jemanden, eine Biografie zu schreiben, bitte, einfach um nochmal Revue passieren zu lassen, ja, was habe ich denn alles Tolles erlebt. Und da sagten Sie auch, in jeden Morgen fallen Ihnen plötzlich, Sie schlafen und plötzlich werden Sie wach und dann fällt Ihnen wieder eine neue Geschichte ein, die noch gar nicht drin ist.
Das ist schlimm, weil irgendwann muss man nochmal einen Punkt setzen. Also im Moment ist das wirklich so, das ist ja 3 oder 4 Mal passiert, dass mir solche Sachen, dass ich morgens wach werde und mir sowas einfällt. So vor ein paar Tagen war es die Anekdote, dass ich mal einen Sonderzug verpasst hatte. Ja. Also im Hasselbach, im Hunsrück, da waren amerikanische Cruise-Missiles stationiert und im Zusammenhang mit der Friedensbewegung gab es da halt eine große Demonstration und aus ganz Deutschland fuhren da Sonderzüge hin. Also waren Sonderzüge gebucht worden, die demonstrieren dorthin brachten und ich verschlafe. Ich komme am Bahnsteig an und sehe nur noch, wie der Zug gerade den Bahnhof verlässt. So, und ich bin dann in den Regionalexpress gestiegen, der die gleiche Strecke fuhr und habe den Schaffner tatsächlich überreden können, dass er mich an einem Bahnhof, wo beide Züge gleichzeitig ankamen, von dem einen Zug in den anderen gebracht hat, sodass mein Tag wieder im Takt war und ich mit dem Sonderzug wieder in Hasselbach angekommen bin.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch ein anderes Erlebnis, wenn man alleine dahin will, als wenn man mit einer ganzen Gemeinschaft, die sich da schon irgendwo zusammentut und sagt, so komm, wir demonstrieren jetzt für das Gleiche hier. Mhm. Ja.
Nee, das war toll. Also es gibt auch positive Geschichten über die Bundesbahn zu erzählen.
Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte.
Ja, ich fand das auch toll. Also das ist mir denn heute Morgen erst, also nicht heute Morgen, also vor ein paar Tagen erst angefallen oder irgendwas anderes ist immer noch irgendeine Kleinigkeit. Also ich war mal mit Johannes Rau als Staatsbesuch in Holland unter Königin Beatrix und Prinz Klaus. Wir hatten 30 Sekunden Zeit, das Foto. 30 Sekunden.
30 Sekunden.
Um das Foto zu machen. Ja. 30 Sekunden. Länger war nicht Zeit.
Und das ist aber was geworden.
Ja, ja. Oder ich war als Arafat auf Staatsbesuch hier in der Bundesrepublik war, gab es natürlich auch ein Treffen mit unserem Ministerpräsidenten. Ja. Und da habe ich ihn als einen charmanten Nordafrikaner erlebt, der Frau des Ministerpräsidenten ein Geschenk machte.
Ja.
Ein sehr charmanter Mann, der ja gut auch Nobelpreisträger war, aber eben Arafat hieß. Ja.
Ja.
Also solche Momente gab es auch. Also es gibt zahlreiche Momente. Ja, und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt weiß, dass ich wirklich ein volles Leben hatte. Auch wenn ich zum Beispiel, weil ich ja alleinerziehende Mutter war, irgendwann mal den Auftrag, mit nach Südafrika zu fliegen, ablehnen musste, weil ich meiner Tochter versprochen hatte, dass ich mit ihr zusammen in Urlaub fahre.
Ja.
Und das wollte ich nicht schon wieder absagen, weil es natürlich als alleinerziehende Mutter und freiberufliche Fotografin gab es mehr als einen Moment, wo ich meiner Tochter was abschlagen musste.
Das ist dann der Zwiespalt zwischen Arbeit, weil man, also für sie ist es ja noch nicht mal so viel Arbeit gewesen, das gehört ja dazu, aber für ihre Tochter war das dann halt Arbeiten, aber sie mussten ja auch irgendwie das Kind durchbringen. Ne?
Ja, sie mussten Geld verdienen. Ne?
Genau, also das ist, und dann aber da zu sagen, okay, ich nehme das nicht an, noch so einen interessanten Auftrag und dann auch noch zu sagen, okay, und dann noch Südafrika, wo sie
da komme ich nie wieder hin.
Da waren sie auch noch nie, ne?
Nee, da war ich auch noch nie.
Ja, und dann aber auch irgendwie das sich selber so zu verkaufen, dass man das nicht bereuen will.
Ja, wie gesagt, das ist ja die Gleichzeitigkeit von Frau, Mutter, Fotografin. Das war ja immer gleichzeitig. Und meine Tochter musste natürlich schon sehr viel zurückstecken oder öfters zurückstecken und auf ihre Mutter verzichten. Und da hatte ich ihr wirklich versprochen, wir fahren zusammen in Urlaub. Und dann kam die Anfrage, ob ich mit nach Südafrika fliege. Das habe ich nicht übers Herz gebracht, da meine Tochter hinten anzustellen.
Ja, ja.
Also ich weiß noch, als ich das erste Mal nach Amerika geflogen bin, da hatte ich die Anfrage von einem Rundfunkjournalisten, der wollte halt eine Begleitung haben und ich habe dazu gesagt, weil ich das eine tolle Sache fand und meine Tochter wusste, dass wir auf die Straße gingen und gegen die amerikanischen Raketen demonstriert haben und als ich ja sagte, ich fliege in die USA, hat sie nein gesagt.
Nein, weil sie nicht wollte, dass sie hinfliegen?
Richtig. Okay. Weil sie nicht wollte, dass ich in die USA fliege, das Land, gegen das wir immer demonstriert haben. Sie war ja noch sehr jung.
Ja.
Und dann habe ich ihr erklärt, dass ich doch hinfliegen werde.
Okay.
Und auch da war. Und aber also so, das habe ich natürlich nicht abgesagt, weil meine Tochter Nein gesagt hat. Das habe ich ihr erklärt. Es waren ja auch nur 2 Wochen. Und dann, da war ich dann da und sie war dann bei meinem Ex-Mann, bei ihrem Vater in der Zeit.
Ja.
Und das war auch, ich damals, also bei meiner ersten USA-Reise habe ich noch so gut wie kein Wort Englisch gesprochen. Das war ein besonderes Erlebnis.
Das glaube ich gerne.
Aber ich habe zum Beispiel Angela Davis, ich weiß nicht, ob noch irgendjemand das sagt, wer das ist. Wissen Sie, wer Angela Davis
Nein.
ist? Unter Reagan, unter der Regierung von Ronald Reagan, ist sie verfolgt worden und ihr drohte lebenslanges Gefängnis, weil sie irgendein Verbrechen begangen haben sollte. Sie ist eine Schwarze, was sie nicht begangen hatte.
Okay.
Es gab dann einen weltweiten Protest und Degenhardt hat zum Beispiel auch ein Lied über sie gemacht, über die Befreiung von Angela Davis und sie ist irgendwann auch freigekommen. Es gab, wie gesagt, einen weltweiten Protest gegen ihre Inhaftierung und sie ist auch freigekommen, ist auch freigesprochen worden. Und als ich sie getroffen habe, war sie Professorin in Berkeley an einer Universität und unterrichtete in einer Klasse und sprach gerade über einen deutschen Fotografen.
Das ist ja witzig. Also das musste dann sein, ne? dass sie da gerade vorbeikam, damit sie dich dann richtig mit ihnen nochmal austauschen konnte.
Ja, und sie hat in Deutschland studiert, sie sprach also Deutsch.
Okay.
Sie hat bei Marcuse studiert und sie sprach Deutsch und ich habe ein Interview gemacht und ich war an ihrem 40. Geburtstag, bei ihrer Geburtstagsfeier war ich in San Francisco und der Raum war voll mit lila Luftballons, was damals auch noch nicht so üblich war, diese lila Luftballons, aber das war auch, ich habe sie dann später nochmal getroffen, bei einer anderen Konferenz habe ich sie auch gesehen, aber das war schon ein tolles Erlebnis, dafür hat es sich schon gelohnt, in den USA zu sein, ja.
Das glaube ich gerne, ja, genau.
Also wie gesagt, ich gebe ganz viele Anekdoten und ganz viele Geschichten und darum kann ich wirklich heute sagen, ich hatte wirklich ein volles Leben, ja. Also das ist ja noch nicht vorbei. Also
nee, das denke ich auch. Man spürt ja, dass sie voller Lebenslust und voller Lebenskraft auch sind. Also das wenn man jetzt überhaupt nicht, genau.
Ja, also es ist, also ich sage immer, alt werden ist nichts für Feiglinge.
Da haben Sie recht.
Ist auch so, ja. Aber es lohnt sich, weil die Alternative wäre, jung zu sterben. Und ich finde nicht, dass das eine Alternative ist.
Nee, nicht wirklich, ne? Denke ich auch. Muss nicht unbedingt sein, genau. Ja, jetzt haben Sie schon ein bisschen öfter mal angesprochen, dass das mit den Finanzen nicht ganz so rosig ist. Also dass Sie sich zwar mit dem Fotografin sein, sich ein gutes Leben machen konnten, aber es ist jetzt nicht so, dass sie in Geld schwimmen. Wie kriegen sie denn das Geld zusammen für das neue Buch?
Ja, also wie gesagt, ich habe, da ich auch alleinerziehend war und auch nie einen Pfennig Unterhalt von meinem Ex-Mann gesehen habe, der hat lieber einen Offenbarungseid geleistet, als zu zahlen, ja. War ich nicht in der Lage, Rücklagen zu schaffen. Meine Tochter ist zur Schule gegangen, wir haben regelmäßig Urlaub gemacht, wir hatten eine Wohnung und so, das war alles okay. Und jetzt bekomme ich also eine Rente, die nicht sehr üppig ist und habe eine viel zu große Wohnung, die ich aber haben muss, weil ich so ein großes Archiv habe. Und ich kann das Buch eben nicht vorfinanzieren. Also ich habe keine Portokasse, aus der ich das finanzieren kann. Und ich mache jetzt ein bisschen Marketing. Ich habe eine Fangemeinde, die meine Arbeit verfolgen. Wirklich unglaublich nette Menschen, die mich wirklich, also ich nenne sie auch meine Cheerleader, die mich immer feiern. Das ist wirklich sehr wohltuend. Und ich habe auch schon angekündigt, dass es einen Vorverkauf geben wird. Und ich kann das Buch erst in Druck geben, wenn der Vorverkauf die Kosten zum größten Teil deckt.
Mhm.
Da gehe ich von aus. So, und
weil Sie haben ja schon wirklich viele, also Interesse ist ja da, das haben Sie ja schon.
Ja, genau. Also Interesse ist bekundet worden. Ja. Und als ich gefragt habe, würdest du dir so ein Buch kaufen, haben ganz viele gesagt, dass sie das tun würden. Und ich hoffe auch, dass sie das ernst nehmen. Trotzdem kostet das ja ein bisschen mehr als ein paar Mark 50, so ein Buch.
Auf jeden Fall.
Und
und sagen wir mal so, Sie haben sich so viel Mühe damit gemacht. Sie sollen ja auch, und das soll ja auch ein bisschen zur Aufbesserung Ihrer Kasse auch dienen. Ne? Aber es ist wahrscheinlich kein Projekt, wo Sie sagen...
Nee, das ist kein Projekt, an dem ich mir eine goldene Nase verdiene. Also ich habe früher immer gesagt, ich hoffe mal, dass ich mein Archiv, dass das mal meinen Lebensunterhalt mitfinanziert. Momentan sieht es so aus. Also
okay.
Das, wie gesagt, das Haus der Geschichte hat jetzt eine Werkgruppe angekauft. Das Stadtmuseum Düsseldorf hat schon Fotografien von mir angekauft und ich hoffe, dass das so weitergeht. Also wenn ich jetzt, ich sortiere ja gerade mein Archiv und kann da Serien zusammenstellen und die werde ich auch zum Kauf anbieten und ich hoffe, dass das auch funktioniert. Ja. Und ich würde auch mit der Autobiografie gerne analoge Prints, die wirklich auch 30, 40 Jahre alt sind, mit zum Kauf anbieten. Mhm. Die gibt es auch nicht für 2,50 Euro. Die kosten auch schon ein bisschen mehr. So, also das ist so der Plan, mit dem ich das finanzieren will. Ich gehe nicht davon aus, dass die tatsächliche Arbeitszeit, die ich in dieses Buch gesteckt habe, finanziert wird. Also ich habe es geschrieben, ich schreibe da seit letztem Jahr dran. Wenn es jetzt fertig ist, werde ich es selber gestalten. Das ist auch nochmal, sind auch mal intensive und viele Stunden. Der Verkaufspreis wird in gar keinem Fall diese Arbeitszeit reflektieren. Ja. Also das geht nicht. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich mit diesem Buch Gewinn mache. Ich bin sehr froh, wenn ich es überhaupt drucken lassen kann, aufgrund des Vorverkaufs.
Ja.
Und ich habe auf meiner Homepage habe ich einen Shop und da werde ich dann, wenn ich ihr Angebot habe und wenn ich das alles klar habe, werde ich den Vorverkauf starten. Und die Leute bekommen, wenn es nicht gedruckt werden sollte, von dem ich nicht ausgehe, dass es dazu kommt, bekommen sie ihr Geld zurück. Aber das hat bis jetzt immer geklappt.
Ja.
Also ich habe eigentlich alle Bücher so finanziert. Genau, bei dem ersten Buch hatte ich ein Fundraising gestartet. Genau, da hatte ich über so eine Crowdfunding-Aktion habe ich da auch Geld zusammenbekommen, genau. Und aber über auch die Ausstellung, also diese Ausstellung habe ich auch über Crowdfunding finanziert, die erste. Aber das Buch, und das habe ich auch über Vorverkauf, angefangen zu finanzieren. Und die Autobiografie, da gehe ich jetzt davon aus, dass ich die auch über den Vorverkauf, den Druck finanziert bekomme.
Also, liebe Hörer, wir animieren Sie sehr, dazu beizutragen. Die Internetseite, von der wir sprechen, ist www.beateknappe.de.
Genau.
Da findet man alle zugehörigen Informationen. Und ich finde, Sie haben ja schon so ein bisschen Einblick gegeben, was in der Biografie alles ist. Das muss einfach veröffentlicht werden.
Ich denke auch, es muss veröffentlicht werden. Ja, ich gehe davon aus, es wäre wirklich toll. Und noch in diesem Jahr würde ich es gerne druckfertig in meiner Hand halten. Das wäre toll, ja.
Ja, also wir drücken natürlich die Daumen, dass das auch klappt.
Danke.
Alles Gute dafür.
Herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen so sehr, dass Sie hier waren. Das war eine sehr, sehr schöne Folge. Die hat mir super gefallen. Sie haben so viele persönliche Einblicke gegeben. Also man merkt, dass Sie so mit Herz und Seele alle drei Punkte erfüllen. Frau, Mutter und Fotografin. Das ist wirklich richtig schön. Und ja, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast, schaltet wieder ein und vor allen Dingen unterstützt Beate Knappe beim Verkauf ihres Buches. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen sehr.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.